Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Inforadio-Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Splanemann.
Wir sprechen heute über das Thema Inflation. Die Preise in Amerika sind im April um 4,2% gestiegen. Ist das die Ausnahme oder ist das aus Ihrer Sicht ein mittelfristiger Trend, also vielleicht sogar der Beginn einer Inflation?
Nein, das ist sicherlich nicht jetzt ein Grund, über Hyperinflation und sich Inflationssorgen zu machen. Das ist schon eher die Ausnahme und es ist sehr interessant, wie in keinem anderen Land der Welt mehr über Inflation gesprochen wird und gestritten wird und sich gesorgt wird als in Deutschland. Also wir Deutschen zeichnen uns dadurch aus, dass wir fast immer und überall Angst vor Inflation haben und vor Schulden auch noch. Also in den USA ist man da sehr viel entspannter. Klar, gibt es auch eine Reihe von Ökonominnen und Ökonomen, die sagen, oh, wie wird denn das weitergehen? Aber erst einmal 4%, das klingt dramatisch. Aber man muss eben sich genau anschauen, wieso ist denn das passiert? Was steht dahinter? Und dann sieht man eigentlich relativ schnell, das gibt gute Gründe, weshalb es jetzt uns keine Sorge machen sollte. Und das Erste ist natürlich, das ist so ein, ja, man kommt aus einer Pandemie, in der die Preise gefallen sind. Also wir hatten die meisten Monate übrigens nicht nur in den USA, sondern auch gerade hier in Deutschland, in Europa fallende Preise im letzten Jahr, weil die Konsumenten nicht mehr weggegangen sind, weniger konsumiert haben. Und das Gleiche gilt in den USA. Und jetzt, die USA erholen sich schneller als wir. Also dort ist schon sehr viel wieder geöffnet. Die Wirtschaft zieht an. Also ist es eigentlich etwas sehr Gutes, dass jetzt nach langer Zeit niedriger oder fallender Preise sich jetzt wieder das normalisiert. Also es ist zum einen eine normale Ausgleich der Phase von den letzten Monaten oder auch letzten Jahren. Und der zweite Grund in den USA, wie auch bei uns übrigens, wir haben ja auch in Deutschland einen Anstieg der Inflation von 0% im letzten Jahr, da sogar fallenden Preisen auf jetzt 2% im April gehabt, ist, dass es so Einmaleffekte gibt wie Steuererhöhung. Ja, das, also beispielsweise bei uns wurde die Mehrwertsteuersenkung im letzten Halbjahr zum 1. Januar wieder zurückgenommen. Das heißt, jetzt steigen die Preise wieder. Aber es ist nichts anderes als ein Ausgleich von dem, was letztes Jahr passiert ist. Und ähnlich ist das in den USA. Also da, glaube ich, kann man erstmal sehr entspannt sein. Wir wissen, das sind solche Einmaleffekte. Und die spannende Frage jetzt für die USA ist, da wird viel drüber diskutiert, der neue Präsident Biden hat ein gigantisch großes Zukunftspaket und Konjunkturprogramm aufgelegt von fast 2 Billionen US-Dollar. Das sind 15-16% einer jährlichen Wirtschaftsleistung, das mal so als Größenordnung, das ist also fast unvorstellbar. Und das kommt nochmal hinzu zu dem, was damals Donald Trump Ende letzten Jahres noch auch nochmal knapp 1,5 Billionen US-Dollar an Programmen gemacht hat. Also kommt riesig viel Geld vom Staat für Investitionen in Infrastruktur, auch für Hilfen für Bürgerinnen und Bürger, die einfach eine Überweisung oder einen Check bekommen, mit Geld bekommen. Und das ist jetzt die Diskussion in den USA. Führt diese riesige Ausgabenbonanza der amerikanischen Regierung dazu, dass jetzt die Preise permanent steigen? Das ist die Diskussion in den USA. Ich glaube, wie gesagt, eher nicht. Vieles von dem, was wir jetzt sehen, sind temporäre Effekte. Und nicht nur in den USA, sondern auch in Europa gibt es halt riesige Aufholbedarf der Wirtschaft, also wieder mehr zu produzieren, mehr zu investieren. Und auch wir Konsumentinnen und Konsumenten haben ja lange jetzt unser Konsum zurückgefahren im letzten Jahr. Und auch hierzulande warten ja viele drauf zu sagen, wir wollen jetzt endlich mal wieder reisen können, ins Café gehen können, auch mal einkaufen gehen können. Und eine Inflation, die durch einen solchen Aufholeffekt entsteht, ist jetzt erstmal nicht schlecht.
Aber theoretisch müsste doch angesichts der Preissteigerung von über 4% im April die amerikanische Notenbank Fed mit einer Zinserhöhung reagieren, oder? Wie sehen Sie das?
Nein, Zentralbanken reagieren nicht auf kurzfristige Schwankungen in der Inflation oder Deflation, sondern das, was in der Aufgabe einer Notenbank, einer Zentralbank ist, den Dollar oder bei uns den Euro langfristig und mittelfristig stabil zu halten. Und wenn jetzt, sagen wir mal, die Energiepreise um 20% einbrechen, wie das zum Teil letztes und vorletztes Jahr passiert ist, und die Inflation fällt runter und wird zur Deflation, dann wird eine Zentralbank nicht sofort darauf reagieren, weil sie weiß, das ist ein Einmaleffekt, das ist vielleicht sogar eine notwendige Preisanpassung, also die ist sogar wünschenswert, weil manche Dinge werden teurer, andere werden günstiger. Und eine Zentralbank muss jetzt auf kurzfristige im Anstieg der Inflation, sollte sie sogar nicht reagieren, sondern sollte sich wirklich anschauen, was passiert voraussichtlich über die nächsten 1 bis 2 Jahre. Und da kann man sich anschauen, was die Inflationserwartungen sind, also was Unternehmen, aber auch Investoren und Bürgerinnen und Bürger an Inflation erwarten. Und da ist das Bild wieder sehr positiv. In den USA erwarten die Menschen eine Inflation von knapp 2%, in der Eurozone, in Deutschland von ungefähr 1,5%. Und das ist genau das, was eigentlich eine Zentralbank erreichen will. Also sprich, was heißt eigentlich stabile Preise, stabiler Euro, stabiler Dollar? Und das definieren eigentlich alle Zentralbanken als eine jährliche Inflation von 2%. Ja, jetzt wird dann der ein oder andere sagen, ja wieso 2% ist doch nicht 0%, ist nicht 0% eigentlich Preisstabilität? Und dann wird es ein bisschen technisch und die Antwort ist nein. 0% heißt nicht, dass die Preise stabil sind, sondern wir haben halt gewisse Dinge, die wir bei der Messung von Preisen nicht wirklich gut machen können. Ja, nehmen Sie mal einen Fernseher. Ein Fernseher heute, den Sie für 1.000 Euro kaufen, ist ein völlig anderes Produkt als ein Fernseher, den Sie vor 5 Jahren für 1.000 Euro gekauft haben. Den können Sie überhaupt nicht mehr vergleichen. Der heutige ist ein Vielfaches besser. Und jetzt geben die Leute vielleicht ein bisschen mehr Geld für einen Fernseher aus. Jetzt würde das in der Statistik so aussehen, sie haben vor 5 Jahren einen Fernseher für 800 Euro gekauft, jetzt kaufen sie einen für 1.000 Euro. Oh, das ist Inflation, das ist jetzt eine Entwertung der Produkte, die sind jetzt also teurer geworden. Und tatsächlich haben sie ein unendlich viel besseres Produkt heute und es ist eigentlich nicht eine Inflation. Also das war so ein Beispiel zu sagen, für diese Qualitätsveränderung können wir in den Statistiken nicht gut kontrollieren. Und das führt dazu, dass so der breite Konsens international ist, so eine Preisanstiege um 2%, das ist eigentlich, was wir mit stabilen Preisen meinen. Und da liegt die USA im Augenblick ein bisschen drüber und wir in der Eurozone in Deutschland immer noch unter diesem Ziel von 2%.
Wie erwarten Sie denn für die kommenden Monate, welchen mittelfristigen Trend sehen Sie für Deutschland, wenn es um die Inflationsrate geht?
Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr, im zweiten Halbjahr, durchaus Monate haben mit Preissteigerungen von über 3%. Jetzt muss man auch sagen, 3% heißt nicht von einem Monat zum nächsten, sondern das heißt immer im Vergleich zum gleichen Monat im Vorjahr. Also wenn wir jetzt sagen, im April gab es eine Inflation von 2%, heißt das, die Preise im Durchschnitt über diesen Warenkorb sind im April 2% höher gewesen als im April 2020, also vor einem Jahr. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im zweiten Halbjahr durchaus Monate haben werden mit jährlichen Preissteigerungen von über 3%, weil halt dieser Cocktail von Dingen zusammenkommt, den ich am Anfang erwähnt habe. Also die Mehrwertsteuersenkung ist wieder zurückgenommen worden ab dem 1. Januar, also 3% höhere Mehrwertsteuer für die meisten Produkte. Die Energiepreise sind, nachdem sie massiv gefallen sind in den vergangenen 2 Jahren, haben sich jetzt zum Teil wieder erholt. Also was in eher Deflation war in den letzten 2 Jahren, wo die Preise dafür gefallen sind, hat man jetzt wieder eine Normalisierung. Und auch die Wirtschaft läuft ja langsam wieder an. Also wir rechnen jetzt auch im 2. Quartal, im 3. Quartal, dass die deutsche Wirtschaft wieder ganz ordentlich wachsen wird. Und auch darüber, da eine höhere Nachfrage da ist, werden sich die Preise jetzt erst einmal wieder normalisieren. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir werden wahrscheinlich Zahlen von über 2% haben in einzelnen Monaten im zweiten Halbjahr, aber fast ausschließlich sind die Gründe dahinter temporäre Einmalfaktoren, Aufholeffekte aus der Vergangenheit. Deshalb kann man da nicht wirklich von Inflation reden.
Aber je mehr die Wirtschaft anzieht, desto mehr steigt auch die Nachfrage. Wir sehen das jetzt beispielsweise gerade an China und den USA. Beide erleben einen regelrechten Boom. Dadurch steigt auch die Nachfrage zum Beispiel von Rohstoffen, was die Rohstoffpreise in die Höhe treibt. Wie kann man diesen Anstieg erklären?
Die Rohstoffpreise in den letzten Wochen und Monaten sind massiv angestiegen. Und da gibt es zwei wichtige Gründe. Einmal sehen wir eine gewisse Normalisierung. Ja, also Energiepreise, Rohöl und so weiter sind stark gefallen im letzten Jahr und passen sich jetzt wieder an, normalisieren sich wieder. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund zur Sorge. Was wirklich Grund zur Sorge ist, dass wir bei manchen Rohstoffen massive Preisanstiege sehen, wie zum Beispiel beim Holz. Zum Teil 400% Preissteigerung innerhalb eines halben Jahres. Also wir reden hier um einen vierfachen Anstieg des Preises. Und wenn man da genauer hinschaut, sieht man, wie jetzt schon der Klimawandel sich massiv auch auf Rohstoffpreise und letztlich auch auf unser tagtägliches Leben widerspiegelt. Denn der Grund für diesen starken Anstieg der Holzpreise war, dass wir in den letzten Jahren eine Trockenheit fast in vielen Teilen, fast allen Teilen der Welt gehabt haben. Das hat zu massivem Schädlingsbefall, auch in Deutschland und Europa geführt, zu großen Waldbränden in den USA. Das heißt, das Angebot an Holz, an Rohstoffholz, ist deutlich zurückgegangen. Aber die Nachfrage ist weiter hoch geblieben, auch für Bauen in Deutschland, wo viele Bauunternehmen sagen, wir kriegen das Holz nicht mehr, wir können es nicht mehr liefern oder es kostet jetzt auf einmal das Fünffache. Und das zeigt, wie wichtig auch heute schon der Klimawandel für unser tägliches Leben ist. Und wenn man dann über Lösungen spricht und dann Leute sagen, oh, wir haben Inflation, weil die Holzpreise steigen, sagt man, ja, aber das werden sie ja nicht lösen, indem sie die Zinsen anheben der Zentralbank, um da eine Inflation bei Holzpreisen zu stoppen, sondern der einzige Weg, solche Verwerfungen und solche Probleme zu verhindern, ist, indem sie eine effektive Klimaschutzpolitik machen. Und auch da muss man wieder genau hinschauen, woher kommt diese Inflation. Und wie gesagt, wir sehen heute schon die negativen Einflüsse des Klimawandels für unser tägliches Leben und auch in der Inflation.
Gerade nach der Veröffentlichung der hohen amerikanischen Preissteigerung im April, zumindest auf den ersten Blick, hat man teilweise große Turbulenzen an den Aktienmärkten gesehen. Wie schätzen Sie das ein? Sind die Inflationssorgen der Anleger berechtigt?
Na, erst einmal sollen sich die Aktienanleger ein bisschen entspannen. Die haben eine Bonanza erlebt über das letzte Jahr. Die Aktienpreise sind ins fast, naja, scheinbar uns Endliche gestiegen, während die Wirtschaft in Europa, USA weltweit eingebrochen ist, massiv eingebrochen ist, Menschen ihre Arbeit verloren haben, Menschen auf Einkommen verzichten mussten, haben die Aktienmärkte einen Rekord nach dem anderen gejagt. Wieso? Weil die Zentralbanken, vor allem auch die Zentralbanken, natürlich sehr viel Geld in die Märkte gegeben hat, mit dem Ziel, dass ein Teil dieses Geldes bei den Unternehmen, bei den Menschen, bei den Konsumentinnen und Konsumenten ankommt. Das hat es auch zum Teil getan. Aber ein großer Teil dieser Liquidität, dieser Gelder bleibt dann eben in den Finanzmärkten. Und das hat diese Bonanza an den Aktienmärkten mitgetrieben. Jetzt sagen manche, oh, wenn die Inflation ansteigt, dann könnten die Zentralbanken vielleicht ein bisschen dieser vielen Liquidität, dieser vielen Gelder wieder einsammeln. Dann wäre das vielleicht nicht ganz so gut für die Aktien. Also das ist letztlich hinter der Sorge mancher Investoren und Spekulanten. Und da würde ich sagen, ja, ist gut so. Es soll auch so sein. Wir haben eine völlig perverse Entwicklung an den Aktienmärkten gesehen. Und es ist völlig natürlich, dass es hier auch wieder zu einer Korrektur kommt. Also sprich, diese völlige Loslösung der Realwirtschaft, was in der Wirtschaft, bei den Menschen, bei den Unternehmen passiert und was auf der anderen Seite an den Aktienmärkten passiert, diese komplette Abkopplung muss wieder zurückgenommen werden. Und das, denke ich, werden wir langsam erleben. Also so gesehen ist das, was an den Aktienmärkten jetzt da passiert ist, eigentlich genau richtig, nämlich dass diese Übertreibungen und diese Spekulationen jetzt ein bisschen eingehegt werden.
Herr Fratscher, Sie haben eingangs gesagt, dass gerade wir Deutschen große Angst vor Inflation haben. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen darauf zu sprechen kommen. Das ist doch bestimmt auf die Geschichte Deutschlands auch zurückzuführen, oder?
Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte im Eingang ja gesagt, dass wenn man sich so anschaut, worum die Menschen sich Sorgen machen in verschiedenen Ländern der Welt, in meisten Ländern ist Inflation, naja, in einigen Ländern, die wirklich 50% oder 100% Inflation im Jahr haben, bei denen ist das schon eine Sorge, also in manchen Ländern in Afrika oder Südamerika. Aber wenn Sie jetzt mal andere Länder anschauen mit ähnlicher Wirtschaftsentwicklung, mit ähnlicher Preisentwicklung, sagen die Menschen dort eigentlich ganz selten mal, dass Inflation jetzt für sie eine Sorge ist. Und wir in Deutschland im letzten Jahr, selbst mitten in der Pandemie, hat man die Menschen Umfragen gefragt, was ist ihnen ja denn mittelfristig extrem wichtig. Dann haben die Leute gesagt, ja, Arbeitsplätze, klar, Umweltschutz und Inflation, also niedrige Inflation. Sie haben Angst oder Sorge um hohe Inflation, was völlig skurril war in einer Zeit, als die Wirtschaft eingebrochen ist, die Preise eher gefallen sind. Und das ist so, zieht sich wie ein roter Faden in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch in Deutschland durch, dass manche Zeitungen dann immer voll sind mit Inflationsängsten und die schüren. Und die Frage, woher kommt das, dass wir Deutschen so anders sind? Und es gibt dann, wird dann immer sehr schnell hingewiesen, gesagt, ja, das ist unsere eigene Geschichte, unsere deutsche Geschichte. Die Hyperinflation 1922, 1923, damals gab es dann Inflationsraten von 10.000% pro Jahr, wo im Prinzip sie ihr Geld, ihr Bargeld oder auch auf dem Sparkonto eigentlich innerhalb weniger Wochen nichts mehr wert war. Und dann wird immer darauf verwiesen, das haben die Menschen im Hinterkopf und das ist die negative Erfahrung, wovor die Menschen Angst haben. Aber es lebt doch heute niemand mehr, der sich an die Hyperinflation 1922, 1923 erinnern kann. Also das kann es nicht sein. Und wieso erinnern sich die Menschen daran und nicht an 1929, 1930? Das war die Weltwirtschaftskrise, die auch in Deutschland zu einer Massenarbeitslosigkeit geführt hat, zu fallenden Preisen, zu Deflation. Und letztlich auch mit eine wichtige Rolle gespielt hat hinter dem Aufstieg von Hitler und den Nazis. Also wenn wir vor irgendetwas Angst haben sollten, dann viel eher die Deflation. Und trotzdem haben wir diese Obsession mit Inflation. Und ich glaube, der wichtigere Grund ist wirklich, wie wir Deutschen, ja, wie wir auch erzogen werden, was wir in der öffentlichen Debatte mitbekommen, nämlich, dass Sparen extrem wichtig ist, dass Schulden etwas ganz Schlimmes ist, was Negatives ist. Also ich will jetzt nicht wieder dieses, naja, ich mache das böse Klischee von der schwäbischen Hausfrau nicht, weil es auch eigentlich politisch extrem inkorrekt ist, aber ich glaube, jeder kennt dieses Klischee. Also Sparen ist immer was Gutes und Schulden ist was Negatives. Und wir Deutschen haben eine sehr ungewöhnliche Art zu sparen. Nämlich wir Deutschen sparen viel, aber in wenig, relativ wenig in Immobilien und vor allem sehr wenig Aktien. Nur 10% halten irgendwie Aktien. Die allermeisten haben ihr Erspartes auf dem Sparkonto. Und wenn sie ihr Geld auf dem Sparkonto haben, dann ist natürlich Inflation wirklich ein Problem für sie. Weil sie kriegen Zinsen. Ja, im Augenblick kriegen sie praktisch null Zinsen auf ihrem Sparbuch. Manche Banken haben noch ihre Gebühren erhöht, also sie kriegen nichts dafür. Und wenn jetzt die Inflation noch ansteigt, also nicht mehr 0% ist, sondern auf einmal 2% ist, wie jetzt im April, verlieren sie effektiv jedes Jahr 2% der Kaufkraft des Wertes ihres Ersparten auf dem Sparkonto. Also diese Art und Weise, wie wir Deutschen sparen, führt dazu, dass Inflation für die allermeisten Bürgerinnen und Bürger etwas sehr Schlechtes ist, weil sie letztlich darauf nicht vorbereitet sind. Wir hatten über fast 50 Jahre eine deutsche Bundesbank, die einen fantastischen Job gemacht hat, besser als in fast jedem Land der Welt, die D-Mark stabil und hart gehalten hat, also niedrige Inflation. Und so, dass die Menschen sich darauf verlassen konnten, okay, ich kriege einen ordentlichen Zinssatz auf dem Sparkonto, Inflation ist niedrig, also das Sparen lohnt sich. Und ja, das wissen wir seit geraumer Zeit, seit mindestens 12 Jahren, dass die Zinsen auf dem Sparkonto niedrig sind. Inflation ist zwar auch niedrig, aber ich kriege im Prinzip nichts mehr dafür. Und ich glaube, das ist letztlich der große, wichtige Grund, weshalb wir Deutschen anders sind. Es ist nicht nur dieses Moralische, sondern es ist auch diese Art, wie wir sparen, dass wir eigentlich die meisten von uns relativ schlecht sparen. Ich sage das jetzt mal ein bisschen provokativ, wohl wissen, dass der ein oder andere Hörerin oder Hörer hier negativ darauf reagiert. Aber wenn ich ein junger Mensch bin und lege mein Geld nur auf Sparkonto, dann weiß ich, dass ich sehr wenig an Zinsen bekommen werde und dann habe ich letztlich auch Angst vor Inflation, weil das reduziert dann sogar nochmal die Kaufkraft meines Ersparten.
Aber könnte es durch eine erhöhte Inflationsrate im europäischen Raum nicht sogar möglicherweise dazu kommen, dass wir mal weg von dieser Nullzinspolitik kommen und dadurch auf längere Sicht der Sparer vielleicht sogar davon profitiert?
Ganz genau. Deshalb ist eigentlich eine höhere Inflation gut und wichtig, weil das endlich der EZB erlaubt, aus dieser Nullzinsphase rauszukommen, zu sagen, okay, jetzt steigen die Preise wieder, jetzt können wir auch die Zinsen wieder erhöhen. Und das wird natürlich lange dauern. Also wir dürfen jetzt nicht denken, dass es in 2 Jahren alles wieder so ist wie in den 2000er Jahren, wo wir irgendwie 3, 4, 5% Zinsen auf unserem Sparkonto kriegen. Aber genau das ist wichtig. Aber nochmal, was hinter der Inflation steht, ist eine boomende Wirtschaft. Wenn das Wirtschaft wieder gut geht, die Unternehmen wieder investieren, Arbeitsplätze schaffen, die Menschen wieder konsumieren, die Wirtschaft boomt, dann steigen auch die Zinsen. Deshalb, also der beste Weg, wie wir wieder Zinsen auf dem Sparkonto bekommen, ist, dass die Wirtschaft gut läuft. Heißt auch der Staat muss Geld in die Hand nehmen, um investieren in eine gute Infrastruktur, um die Digitalisierung und den Klimaschutz zum Gelingen zu bringen. Also der einzige Weg, dass sich das Sparen auf dem Sparkonto wieder lohnt, ist, wenn wir eine gut laufende Wirtschaft haben. Und das erfordert nun mal auch, dass nicht nur die Zentralbank die Zinsen hebt, sondern dass auch der Staat endlich wieder mehr Geld ausgibt für sinnvolle Dinge, für Investitionen in die Zukunft. Und das ist eigentlich der Weg aus dieser schwierigen Phase für viele Sparerinnen und Sparer.
Herr Fratscher, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splanemann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie sie gerne abrufen über die Inforadio Website oder über alle gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.